Es ist Dienstag, der 21. April und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Wenn ich in diesen Tagen auf die internationale Nachrichtenlage schaue, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin zwiegespalten. Aus journalistischer Sicht gibt es eine Fülle von Themen, über die man berichten kann und auch berichten sollte. Man kann einfach gesagt aus den Vollen schöpfen und das machen wir hier beim Kontrafunk natürlich auch. Ganz persönlich würde ich mir allerdings eine deutlich ruhigere Weltlage wünschen. Blicken wir etwa auf den Nahen Osten. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der ohnehin andauernde Konflikt mit dem Iran vollends eskaliert, mit schlimmen Folgen für die Menschen in der Region. Es gibt Drohungen aus Washington und Teheran sowie eine brüchige Waffenruhe, die nun endet. Welche militärischen Optionen es gibt und wie das iranische Volk all das derzeit erlebt, frage ich gleich den Orientalisten Reza Safari, der erst kürzlich mit Familienangehörigen im Iran sprechen konnte. In der Europäischen Union geht es aktuell ebenfalls um die Freiheit, aber eine ganz andere, nämlich die Freiheit im Internet und um eine mögliche Zensur. Die EU-Kommission hat jetzt eine App vorgestellt, die in allen Mitgliedstaaten zur Altersverifikation bei sozialen Medien dienen soll. Datenschützer schlagen Alarm und anscheinend ist all das nur ein kleiner Teil eines viel größeren Plans. Die Einzelheiten hat für uns heute der Journalist und IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Die größte Demonstration am vergangenen Wochenende war allerdings nicht für die Meinungsfreiheit oder gegen den Krieg. Sie fand in München statt und war ein Protest gegen weniger Klimaschutz. Noch immer bewegt die Angst vor einem Klimawandel vor allem junge Menschen und nicht selten entwickelt sich daraus eine ausgewachsene Psychose oder Angststörung. Welches Ausmaß das Ganze hat, erläutert in dieser Sendung der Diplompsychologe Professor Dr. Wolfgang Mainz. Abschließend werfen wir dann heute noch einen Blick nach Bulgarien. Dort hat ein russlandfreundliches Bündnis die jüngsten Parlamentswahlen klar gewonnen. Das wiederum könnte auch Auswirkungen auf die künftige Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten haben. Eine Einschätzung gibt es dazu von dem Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnoki. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Lage im Iran und dem Nahen Osten bleibt weiter unübersichtlich. Washington und Teheran drohen gegenseitig mit einer weiteren Eskalation und auch ein Einmarsch von US-Bodentruppen steht weiter zur Debatte. Was das bedeuten könnte und wie sich auch die politische Lage im Iran aktuell darstellt, darüber spreche ich jetzt mit Reza Safari, Orientalist und Religionspädagoge mit iranischen Wurzeln. Schönen guten Tag.
Grüß Gott, Herr Joppa.
Herr Safari, Teheran hat jüngst die Gespräche ausgesetzt bzw. abgesagt. Ist das eher ein taktisches Signal oder was glauben Sie, vielleicht auch ein Bruch, der auf eine weitere Eskalation hindeuten kann?
Ich nehme stark an, dass die iranischen Geheimdienste mittlerweile wissen, dass ohnehin USA den Iran angreifen wird. In USA geht es nicht darum, dass sie einen Krieg gewinnen. Das haben sie ohnehin. Sie möchten unbedingt triumphieren. Also Trump möchte in die Geschichte als ein Präsident gehen, der eben in Teheran triumphiert hat und nicht jemand, der einen Krieg mit dem Iran begonnen hat und irgendwie sich dann herausgezogen hat.
Es gibt ja auch durchaus die Vermutung, dass Trump vielleicht sogar einen Deal jetzt um jeden Preis annimmt, um genau so, wie Sie sagen, in die Geschichtsbücher einzugehen. Was würde das denn auch für die Menschen im Iran bedeuten?
Trump hat am Anfang einen Deal vorgeschlagen. Sein Deal war eben ein Regime-Change, ein Regierungswechsel. Das wollte er und ist dabei geblieben. Das heißt, eine weitere Verhandlung wird wahrscheinlich überhaupt gar keine Rolle spielen. Trump möchte in Teheran triumphieren. Das ist sein Ziel und er ist ziemlich nah an seinem Ziel.
Immer wieder wird über eine Ausweitung militärischer Schritte spekuliert. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht ein stärkeres Eingreifen etwa durch US-Bodentruppen und welche Hürden gäbe es dabei?
Derzeit gibt es eben einen Waffenstillstand. Das betrifft eigentlich den USA. Für Iran den Krieg geht es weiter. Also ein wirtschaftlicher Krieg existiert jeden Tag. Laut letzten Einschätzungen, Iran verfügt über 10 bis 15 Milliarden Dollar zur Verfügung, um das Militär zu bezahlen. Und das wird zwischen 30 bis maximal 50 Tage dauern. Das heißt, die können ohnehin das Militär nicht mehr bezahlen. Genau das Gleiche ist es auch mit Assad passiert. Als Assad 2 Monate die Löhne der Soldaten nicht mehr zahlen konnte, ist zu einem Regierungssturz gekommen. Das heißt, der Krieg für Iran geht es weiter. Derzeit, trotz Waffenstillstand. Und das ist nämlich ein wirtschaftlicher Krieg. Es geht einfach um Zeit. Sie können maximal 30 bis 50 Tage überleben. Und den USA kann auch einfach ruhig abwarten.
Nun gibt es einige Beobachter, die sagen, eigentlich hat sich der Iran jahrzehntelang auf genau dieses Szenario vorbereitet. Militärische Strukturen wurden dezentralisiert. Man hat sich immer wieder über einen Angriff der USA oder aus dem Westen Gedanken gemacht. Was spielt das für eine Rolle aktuell?
Die haben sich natürlich Gedanken gemacht, aber die sind nicht davon ausgegangen, dass sie komplett alleine gelassen werden. Die sind davon ausgegangen, dass die Muslime, also die islamischen Länder, sich auf der Seite von Iran stellen. Das ist nicht der Fall gewesen. Die sind davon ausgegangen, dass die Nachbarländer sich auf der Seite von Iran stellen. Teilweise Pakistan und in ganz kleine, geringe Ausmaß hat die Türkei sich auf der Seite von Iran gestellt. Die sind davon ausgegangen, dass Russland sie unterstützt. Russland hat überhaupt keine Unterstützung angeboten. Die sind davon ausgegangen, dass China eben für seine eigene Interesse das Regime in Iran unterstützt. China hat sich auch nicht eingemischt. Der Grund dafür ist, dass sie mit dem Projekt neue Seidenstraße eben aufgegeben haben. Nachdem Syrien nicht mehr von Iran kontrolliert wird, das Projekt wurde abgestellt, also das neue Seidenstraße, weil ja China wollte durch Afghanistan, also durch Taliban, Iran, Irak, eben Syrien erreichen. Und das ist nicht der Fall gewesen. Das heißt, China wird auch keine militärische Hilfe Iran anbieten können. Und somit sind die Machthaber im Iran komplett alleine gelassen. Die sind auch davon ausgegangen, dass die Linken auf der Welt sie unterstützen können. Unterstützung der Linken sind auch in sehr kleinem Ausmaß spürbar. Und was eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, waren die Demonstrationen der Exil-Iraner im Ausland. Sie haben überall gezeigt, dass sie eben nicht gegen den Krieg sind, sondern sie möchten, dass es zu einem Regierungssturz kommt. Das hat eben die Lage im Iran völlig anderes verändert, als was die Mullahs, die Machthaber im Iran, angenommen haben.
Wenn wir jetzt an einen möglichen Einsatz von Bodentruppen aus den USA im Iran denken, welche Vorgehensweise wäre da denkbar? Im Raum steht ja auch, dass möglicherweise Oppositionstruppen im Iran selbst mit westlichen Waffen ausgestattet werden, ob es Kurden sind oder Oppositionelle. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ungefähr 40% von Iran besteht aus sehr, sehr hohen Bergen. In den Bergen leben hauptsächlich Kurden, aber auch Loren. Loren sind ein Volk, was 15% der iranischen Bevölkerung ausmachen. Die Loren sind pro-iranisch und sehr patriotisch. Teilweise in der letzten Zeit, manche Dörfer haben sogar die Macht übernommen, aber kurz darauf haben sie die Macht wieder übergeben. Vielleicht haben Sie von der Geschichte von Mamassani gehört. Mamassani ist ein Dorf, das ist ein Tal in den Bergen, was die Macht kurz übernommen hat. Und was USA machen könnte, die könnten eben die Menschen, die in den Tälern leben, bewaffnen. Das geht eben nur durch Bodentruppen. Aber das wird eine punktuelle Arbeit sein. Das heißt, die Amerikaner müssen kurz landen, säubern, das heißt die Militärkräfte, die dort sind, entwaffnen, die Menschen dort bewaffnen und wieder eben sich zurückziehen. So etwas Ähnliches haben sie auch teilweise in Syrien gemacht. Und im Iran wird in einem größeren Ausmaß sein, weil Iran mehr Gebirge hat. Aber 60% des Landes besteht aus Wüsten. Dort, USA hat überhaupt keine Chancen, mit Bodentruppen etwas zu erreichen. Da werden definitiv die Mullahs Überhand haben.
Es wird ja auch immer wieder über die Stärke der Revolutionsgarden spekuliert. Sind diese Truppen tatsächlich so stark wie der internationale Ruf, der ihnen vorauseilt?
Derzeit im Iran existiert nicht wirklich eine Regierung. Die Machthaber im Iran sind eben die Revolutionsgarde. Diejenigen, die im Iran derzeit das Sagen haben, sind Revolutionsgarden. Und der Ghalibaf, der gerade die Verhandlungen führt, ist einer der ehemaligen Generäle von den Revolutionsgarde. Und man sieht auch, dass man sehr selten von den iranischen Präsidenten hört, weil er tatsächlich nicht mehr das Sagen hat. Also am Anfang, an die ersten Tagen, hat er schon den Macht sozusagen verloren.
In der Tat überlegt sich ja derjenige, der die Medien fleißig verfolgt, wer denn jetzt eigentlich im Iran das Sagen hat. Sie sagen, es sind möglicherweise die Revolutionsgarden. Immer wieder wird in westlichen Medien auch der Parlamentspräsident eingeblendet, der etwas Richtung Westen verkündet. Also ist es überhaupt eine homogene Regierung, mit der wir es zu tun haben, oder sind es verschiedene Strömungen an der Spitze?
Also Präsident der Parlament, Herr Dr. Ghalibaf, ist ein General der Revolutionsgarde. Der ist einer der obersten Generäle der Revolutionsgarde überhaupt. Derzeit Revolutionsgarde haben sich in zwei verschiedene Parteien eben angesiedelt. Eine davon, die sind die teilweise mit USA verhandeln möchten. Das ist eben Herr Dr. Ghalibaf, das ist der Zuständige für das iranische Parlament. Und Mehrheit der Revolutionsgarde, die tatsächlich unter Propaganda der Mullahs stehen, die meinen, dass sie sogar in der Lage sind, die Macht im Iran zu übernehmen, dass sie in der Lage sind, USA in alle Fronten zu bekämpfen. Und sogar die sprechen darüber, dass sie in der Lage sind, einen dritten Weltkrieg zu beginnen.
Sie haben selbst persönliche Kontakte in den Iran, etwa auch durch Ihre Mutter, die in Teheran lebt. Wie erleben denn die Menschen vor Ort aktuell die Situation?
Ich habe eben nach 30 Tagen habe ich geschafft, mit meiner Mutter zu telefonieren, weil mittlerweile, Sie wissen ja, seit über 40 Tagen die Internetverbindungen sind unterbrochen. Nachdem ich nach 30 Tagen mit meiner Mutter telefoniert habe, hat sie mir erzählt, dass sie in eine Villa außerhalb der Stadt, also außerhalb Teheran, umgezogen war. Aber nach 2 Wochen wollte sie nicht mehr außerhalb der Stadt bleiben. Dann ist sie wieder nach Teheran zurückgekommen. Und sie hat gemeint, dass alles ganz normal ist, dass alles gut funktioniert und absolute Sicherheit herrscht. Und ich weiß nicht, ob sie mich beruhigen wollte, aber auf jeden Fall, das war ihre Einschätzung. Sie hat gesagt, das Einzige, was sich geändert hat, sind sehr laute Geräusche, also die Bomben, die fallen. Das ist alles, was sie mitbekommen hat. Aber sie ist auch eben eine alte Frau. Sie ist 77 Jahre alt und sie ist in einem Haus, in einem Gebiet in Teheran, wo es militärisch unbedeutend ist. Also ihre Einschätzungen wahrscheinlich sind auch deshalb gewesen, weil sie mich beruhigen wollte. Nur was sie mir gesagt hat, was mich stark betroffen hat, ist, dass sie mich überzeugen wollte, dass weiterhin das Wasser und Strom fließen werden und wenn es kein Wasser mehr gibt. Und das hat mich stark betroffen. Sie hat gesagt, auf der Straße, da gibt es so Becher, da könnte ich Wasser trinken. Und das hat mich sehr schwer betroffen.
Anfang des Jahres gab es auf den Straßen Teherans und auch in anderen Teilen des Landes ja große Proteste gegen die iranische Führung. Ausgelöst unter anderem auch durch wirtschaftlich prekäre Situationen. Gibt es diese Protestbewegung noch heute und wie steht man da eigentlich zu den Angriffen aus den USA?
Also Protesten derzeit in der Ausmaß existieren nicht. Es gibt auch einen Grund dafür, weil die iranische Regierung eben zigtausende Menschen auf der Straße umgebracht hat, geschlachtet hat sozusagen. Und deshalb derzeit die Bevölkerung, die haben eben Angst gegen Regierung zu demonstrieren. Aber man muss sich so vorstellen, Iraner sind sehr einfache Menschen, wie alle Menschen auf der Welt. Die möchten gerne feiern. Die sind Menschen, die auch sehr gerne feiern, Spaß haben. Die Frauen möchten Freiheiten genießen, die Männer möchten auch eben, dass die Frauen die Freiheiten genießen. Iran hat sehr viele Strände, genau wo eben Emirate, Oman und Dubai ist. Iran hat sehr viele Strände, die gar nicht benutzt werden. Iran hat sehr viele Bodenschätze. Iran ist das zweite Land mit Erdgas auf der Erde. Die haben sehr viel Erdöl. Ist ein unglaublich schönes Land und trotzdem Menschen leben in absoluter Armut. Und die Iraner natürlich wollen diese Situation in dieser Form nicht mehr. Die möchten nicht mehr nach Dubai fahren, als Arbeiter zu arbeiten, weil sie können sich vorstellen, dass genau gleiche Hotelanlagen auf der anderen Seite, 100 Kilometer entfernt, auf der iranischen Seite sein könnten. Mittlerweile durch die Medien, Iraner sind auch etwas erwacht. Ich habe vor 2 Jahren mir nicht vorstellen können, dass Iraner so wach geworden sind. Mittlerweile durch Medien haben sie mitbekommen, wie es auf der Welt zugeht. Religiosität im Iran hat sehr stark nachgelassen. Rationalität, besonders die junge Generation, Generation Z, die haben völlig ein anderes Mindset, die haben absolut andere Denkweise. Und die werden wachsen. Das heißt, das Land wird sich definitiv verändern. Und ich bin überzeugt, dass diese Regierung demnächst stürzen wird.
Sagt Reza Safari, Orientalist und Religionspädagoge mit iranischen Wurzeln. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, Herr Joppa.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Noch können wir soziale Medien wie Instagram, Facebook, X und Co. weitgehend anonym nutzen. Aber wie lange noch? Die EU-Kommission hat jetzt eine App entwickelt, mit der eine Altersverifizierung im Internet möglich sein wird. Die Anwendung soll bald in allen 27 Mitgliedstaaten verfügbar sein. Tja, und welche Gefahren diese App birgt und was da eigentlich generell auf uns zukommt, das bespreche ich jetzt mit dem IT-Sicherheitsexperten Volker Birk. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Birk, die EU will mit einer neuen App das Alter von Nutzern prüfen, angeblich anonym, etwa über Ausweisscan und biometrischen Abgleich. Wie soll das genau funktionieren und wo liegen da die Schwachstellen?
Ja, also die Schwachstellen sind ja inzwischen öffentlich, könnte man sagen, weil ein Kollege sich Minuten, nachdem die App veröffentlicht wurde, die man runtergeladen hat und auf den ersten Blick bereits gesehen hat, dass diese App technisch sehr große Probleme hat, also dass sie in allem, wo sie versucht, sicher zu sein, nicht funktioniert und dass die Leute, die sie benutzen sollen, berechtigt Angst haben dürfen, dass dort Identitätsdiebstahl passieren kann, weil die App ist PIN-gesichert oder sie wäre PIN-gesichert, nur haben die Entwickler, die die EU beauftragt hat, offensichtlich nicht verstanden, was eine PIN ist, weil sie haben die PIN im Klartext in eine Datei auf der App geschrieben, was dazu führt, dass die PIN wirkungslos ist für Angreifer, die technisch verstehen, um was es geht. Also der Identitätsdiebstahl, dem ist Tür und Tor geöffnet mit dieser App. Also Probleme hat die von Stunde Null, könnte man sagen. Allerdings muss ich sagen, ich finde die App per se, also dass es so eine App überhaupt gibt, das größere Problem.
Wie bewerten Sie denn erst einmal solche Sicherheitslücken? Also was sagt das auch über die generelle Reife solcher Systeme aus?
Also wir sind eben momentan in einem Wettbewerb international. Man sieht das daran, in der Schweiz wurde schon reagiert auf dem Portal Watson. Die E-ID der Schweiz ist jetzt nicht kompatibel mit dieser App der EU und jetzt entsteht ein technischer Wettbewerb. Wer setzt sich durch, mit welchem System das zu prüfen und den Zugang zum freien Internet zu beenden? und dafür zu sorgen, dass sich alle anmelden müssen, bevor sie überhaupt einen Internetzugang bekommen. Dieser Wettbewerb, der hier besteht, der ist natürlich noch viel härter mit den USA. In den USA gibt es ebenfalls massiv eine Bewegung zum Beenden des freien Internets, sodass man ohne Identifikation nicht mehr sich mit dem Internet verbinden kann. Dort hat man sich allerdings jetzt schon in Gesetzgebungen mit mehreren Staaten in den USA und jetzt auch mit einem Vorschlag für ein Bundesgesetz in den USA auf den Weg begeben, gleich die Anmeldung ans Betriebssystem kontrollieren zu wollen. Also man kann sich an seinem eigenen Smartphone oder seinem eigenen Laptop nicht mehr anmelden, ohne per Pass nachzuweisen, wer man ist. Und um das mal auszuprobieren, wie denn die Nutzer darauf reagieren, hat das ja jetzt die Regierung Großbritanniens mal ausprobieren lassen. Die Firma Apple Computer hat dafür gesorgt, dass wenn man in Großbritannien eine App benutzt oder benutzen will auf seinem Smartphone, dann fordert das eigene Smartphone auf, dass man sich erstmal ausweist und stellt den Dienst ein. Und bevor man sich nicht ausgewiesen hat, spielt das eigene Smartphone nicht mehr mit. Also das ist schon sehr hart und ich nehme an, das ist ein Testballon, zu schauen, ob die Leute dann überhaupt noch solche Smartphones kaufen. Ich kaufe mir ein Smartphone und das gehört mir ja gar nicht offensichtlich, weil es stellt den Dienst ein aus, ich weise mich per Ausweis aus. Und in diesem Wettbewerb sind wir jetzt, das ist eben wie ein Wettrennen, wer hier zuerst sich durchsetzt, setzt den technischen Standard und entsprechend hat die EU jetzt vorgelegt mit ihrer App, hat die aus der Tasche gezogen, hat, wie Frau von der Leyen erklärt hat, die Corona-App einfach kurz umbauen lassen, sodass sie eben als Altersverifikations-App dienen kann, also eigentlich als App zur Kontrolle des Personalausweises. Und das ist jetzt eben ein bisschen in die Hose gegangen, das war zu sehr mit heißer Nadel gestrickt.
Wenn denn diese Daten oder Identitäten konkret abgeschöpft werden, welche Risiken ergeben sich daraus für die Nutzer?
Also die Nutzer haben mehrere Risiken, ist ein schönes Wort dafür. Also es geht ja darum, den Zugang zum freien Internet zu beenden und es geht darum, das Bargeld abzuschaffen. Das sind die zwei Anwendungsbereiche dieser App. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, weil es geht doch angeblich um Kinderschutz. Nur ist der Kinderschutz, der Jugendschutz ist hier eben nur vorgeschoben. Und das ist sehr eindeutig, wenn man sehr einfach Jugendschutz in einem Smartphone oder auch für den Internetzugang machen kann, indem man nämlich die Anbieter von Erwachsenenseiten anhält, in den sogenannten Metadaten eine Altersgrenze mitzuschicken und indem die Browserhersteller bzw. die Hersteller von Smartphones angehalten werden, doch einen Kinderschutzmodus einzubauen, bei dem dann die Altersgrenze Beachtung findet, wenn die Eltern das Gerät in den Kinderschutzmodus schalten oder den Browser in den Kinderschutzmodus schalten. Nur das ist nicht gewollt. Also darum geht es nicht. Niemand verfolgt diesen Weg interessanterweise, obwohl wir Datenschutzaktivisten der Politik seit Jahrzehnten diesen Weg vorschlagen. Wird er weiter ignoriert? Also kann ich schlecht glauben, dass es um Jugendschutz geht, wenn sich jeder mit dem Personalausweis ausweisen muss oder mit dem Pass, damit er überhaupt einen Internetzugang bekommt. Da geht es dann offensichtlich um etwas anderes und der Kinderschutz ist eben das Argument, weshalb das angeblich notwendig ist. Also das sind die ungefähr.
Sie haben gerade die Abschaffung des Bargelds ins Gespräch gebracht. Das heißt, auch der digitale Euro schwingt im Hintergrund hier mit?
Ja, der schwingt eher im Vordergrund mit, wenn Sie mir das nachsehen. Das ist so. Ich war ja eingeladen als Experte zusammen mit meinem Kollegen Hanani Marquez beim EID-Forum Schweiz, beim Bundesamt für Informatik und Telekommunikation hier in der Schweiz als Experten. Und ja, unter anderem zugeschaltet war der EU-Kommissar verantwortlich für die EID in der EU. Und mein Kollege Hanani hat ihn direkt gefragt, hängen eigentlich die Projekte EID und CBDC, also digitaler Euro, also die elektronische programmierbare Währung, hängen die eigentlich zusammen? Und dann meinte der zuständige Kommissar, nee, die hängen nicht zusammen, das ist ja nicht nötig, weil es ist ein und dasselbe Projekt.
Mhm.
Das ist hier übrigens in der Schweiz anders. Also hier in der Schweiz ist es nicht ein und dasselbe Projekt, aber in der EU ist es ein und dasselbe Projekt. Und ich denke auch in den USA und in vielen anderen Staaten ist es ein und dasselbe Projekt, sodass, wenn man jetzt über die sogenannte Altersverifikations-App spricht, spricht man über die EID. Und wenn man über die EAD spricht, spricht man über ein und dasselbe Projekt, das ist das programmierbare Geld, um das es ja letztendlich geht. Warum müssen wir uns ausweisen, bevor wir überhaupt irgendetwas machen können? Naja, zum Schluss sollen wir, wenn wir nicht genügend CO2-Punkte haben, eben im Supermarkt keinen Schnitzel mehr kaufen können. Darauf läuft das Ganze hinaus. Und wer das für eine Verschwörungstheorie hält, der soll einfach das entsprechende Paper lesen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, von der BIS, also der Zentralbank für Zentralbanken hier in Basel in der Schweiz. Denn die haben dieses Projekt ja aufgesetzt und betreiben es. Und alle Zentralbanken machen mit. Und da kann man das nachlesen, was sie vorhaben. Die haben das veröffentlicht.
Also mit anderen Worten, die App der EU mit dem Ziel, dem offiziellen Ziel des Jugendschutzes, ist eine Art trojanisches Pferd, um ganz andere Dinge weiter nach vorne zu treiben.
Ja, trojanisches Pferd ist ja schon fast zu viel gesagt, weil es ist ja nicht so clandestin. Also die machen das ja eigentlich gar nicht geheim, sondern auch die EU dokumentiert ja ihr EID-Projekt, sie dokumentiert ihren digitalen Euro. Sie sagt ja offen, das ist ein und dasselbe Projekt, wir haben es gehört. Und jetzt braucht sie eben ein gutes Argument, warum alle Menschen in der EU oder auch außerhalb das gut finden sollen. Also das ist ja ein bisschen ein Problem, weil wenn man ein System einführen möchte, bei dem dann die Zentralbank elektronisch gesteuert über KI wahrscheinlich bestimmt, für was man im Moment sein Geld ausgeben kann und für was eben gerade nicht, wenn man das Recht dazu noch nicht bekommen hat. Also wenn man das einführen will, das können Sie ja schlecht erklären. Oder wenn Sie jetzt, wie es eben in England, in Oxford ausprobiert wurde, eine 15-Minuten-Stadt machen wollen. Also wenn Sie eine Bewilligung, wie wir hier in der Schweiz sagen, eine Genehmigung, wie man in Deutschland sagt, brauchen, um aus einer 15-Minuten-Zone mit dem Auto überhaupt noch herausfahren zu dürfen. Und sonst stellt man Ihnen elektronisch den Motor ab. Das haben die ja in Oxford jetzt ausprobiert. Das ist alles sehr schwer vermittelbar. Also wie will man dem Bürger klar machen, das sei eine gute Idee? Der Bürger hat ja nichts davon, er hat ja nur Nachteile und die Regierung hat ja nur Vorteile. Und jetzt ist die Frage, jetzt braucht man natürlich auch ein Verkaufsargument. Man muss das ja irgendwie positiv darstellen. Sie können nichts in der Politik machen, ohne dass es positiv aussieht. Und viele Menschen das glauben, das ist eine gute Sache. Und ich glaube, das Verkaufsargument momentan ist, da machen wir Jugendschutz.
Herr Birk, dann lesen wir doch jetzt mal die Spuren, zählen eins und eins zusammen und blicken auf die aktuelle Faktenlage. Wenn wir all das zusammenrechnen, in welche Richtung treibt uns das Ganze? Also wo sehen Sie diese digitale Entwicklung im praktischen Alltag in 5, 6 Jahren?
Also ich bin noch nicht überzeugt, ob das alles funktioniert. Ich bin nicht überzeugt, ob man es politisch verkauft kriegt mit einem Vorwand wie Jugendschutz. Es ist zu durchsichtig, was eigentlich dahinter steckt. Viele sehen es. Jetzt hat man natürlich wieder probiert, Sie kennen das, über sogenannte NGOs, also eigentlich Non-Governmental Organization, also Nichtregierungsorganisationen, die dann aber zum Schluss interessanterweise ganz häufig von der Regierung finanziert werden. Also Nichtregierungsorganisation, die aber von der Regierung finanziert wird, könnte man vielleicht übersetzen. Und da hatten wir jetzt gerade wieder zum Thema eben die erste Nichtregierungsorganisation, die sich für den digitalen Euro stark macht und sagt, jeder, der den digitalen Euro nicht will, ist ein Rechtsextremer und Verschwörungstheoretiker. Und das Schema kennen wir natürlich auch. Und jetzt versucht man es mit dieser Ecke parallel. Aber ich glaube auch da, das ist schon so ausgelutscht, das werden nicht mehr alle mitmachen.
Eine Einschätzung war das von dem IT-Sicherheitsexperten Volker Birk. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen fürs Berichten.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am vergangenen Wochenende hat in Deutschland erneut eine Großdemonstration für die Energiewende stattgefunden. Mehrere tausend Menschen forderten in München einen schnelleren Ausbau der wetterabhängigen Energien und eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Die kollektive Angst vor dem Klimawandel steckt vor allem auch junge Menschen an, befeuert von den großen Medien. Ein psychologisches Massenphänomen, über das ich jetzt sprechen möchte mit Professor Dr. Wolfgang Mainz, Diplompsychologe und Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Herr Joppa.
Herr Mainz, immer häufiger ist von Klimawandelangst oder sogar Klimaangststörungen die Rede. Wie würden Sie dieses Phänomen aus psychologischer Sicht definieren und ab wann sprechen wir da überhaupt von etwas Krankhaftem?
Ja, ich finde, eine ganz gute Definition ist folgende. Klimaangst ist eine psychische Befindlichkeitsstörung, die möglicherweise ab einem bestimmten Schweregrad einen Krankheitswert hat.
Ab wann wird dieser Krankheitsgrad dann ermittelt?
Der wird dann ermittelt, wenn die gängigen Kriterien für eine der definierten Angststörungen erfüllt sind. Und die hier in Frage kommende Angststörung ist eigentlich ausschließlich die Störung, die als generalisierte Angststörung firmiert. Also darunter versteht man Menschen, die dazu neigen, alles ängstlich zu besetzen. Also der Sohn kommt etwas später aus der Schule, die Mutter ist hell aufgelöst und macht sich große Sorgen, dass irgendwas passiert ist. Menschen, die eine solche Bereitschaft haben, die fahren dann eben auch sozusagen verschärft auf das Thema Klimawandel und mögliche unschöne, damit zusammenhängende Ereignisse ab. Nur, man weiß, dass zumindest im Zeitraum 1990 bis 2010 die generalisierte Angststörung nicht zugenommen hat. Mhm. Die liegt bei ungefähr 3%, Frauen etwa doppelt so häufig wie Männer betroffen. Und das ist konstant. Ob das immer noch gilt, das ist eine offene Frage. Aber um abschließend die Frage zu beantworten, durch diese ganze Klimaangst und das ganze Bohai, was darum gemacht wird, entsteht nicht eine neue Art von Angststörung, sondern es sieht so aus, dass die Menschen, die ohnehin eine erhöhte Angstbereitschaft haben, aufgrund ihrer Persönlichkeit, dass die eben das Thema Angst begierig aufnehmen und dafür andere bisher angstbesetzte Themen etwas in den Hintergrund treten.
Studien und Medienberichte zeichnen ja das Bild einer besonders betroffenen jungen Generation, Stichwort Generation Greta. Heißt das, dass die junge Generation grundsätzlich anfälliger für Angststörungen ist und dann dieses Thema eben von der Klimabewegung besetzt wird?
Nein, dass die junge Generation generell anfälliger für Angststörungen ist, das lässt sich nicht sagen. Es gibt einen Aspekt, der völlig unberücksichtigt bisher geblieben ist und der wahrscheinlich alle Studienergebnisse systematisch in eine Richtung verfälscht. Und das ist die eigentlich ganz gut zu kontrollierende systematische Antworttendenz nach sozialer Erwünschtheit. Derjenige, der befragt wird mit einem Klimaangst-Fragebogen, weiß natürlich, was die Frager hören wollen, dass er möglichst viel Klimaangst äußert. Nicht, dass er möglichst stabil ist und ihm das am allerwertesten vorbeigeht. Und diese systematische Antworttendenz nach sozialer Erwünschtheit wird in keiner der Tausenden von Studien kontrolliert, was irgendwie auch Bände spricht, weil die Verantwortlichen wahrscheinlich befürchten, dass dann ein Teil ihrer Ergebnisse sich auflöst, weil die Betroffenen nicht das geantwortet haben, was wirklich sozusagen in ihnen vorgeht, sondern das, von dem sie glauben, der Fragende hören möchte.
Aber wenn selbst Kinderprogramme inzwischen Ratgeber zur Klimaangst senden, welche Wirkung hat es auf Kinder und Jugendliche, wenn Bedrohungsszenarien so früh und so emotional vermittelt werden?
Ich glaube, die Kinder und Jugendlichen sind stabiler, als man das so glaubt. Es gibt zum Beispiel eine Bertelsmann-Studie Anfang 2023 zur Klimaangst bei Jugendlichen mit dem Resümee, nur 5% der Jugendlichen oder der befragten Jugendlichen wird der Spaß am Leben durch Klimaangst erschwert. Bei 95% aber nicht. Es gibt die Barmer-Jugendstudie, die in regelmäßigen, meist jährlichen Abständen veröffentlicht wird, und in der 2000 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt wurden. Dort sind die Angstäußerungen deutlich rückläufig, wobei die nicht den Anspruch erhebt, trennen zu können zwischen relevanter Angst und Befindlichkeitsstörung. Aber man sieht eine deutliche Entwarnung, zum Beispiel, dass das Thema Klimawandel wichtig ist im Verlauf von 2021 bis 2024. Dem haben vor 5 Jahren noch 59% zugestimmt. Jetzt stimmen dem nur noch 43% zu.
Eine Allianzstudie zeigt, dass das Wissen über das Klima sinkt, während die Sorgen vor dem Klimawandel ja doch noch relativ verbreitet sind. Wie erklären Sie sich denn dieses Auseinanderdriften von Faktenkenntnis auf der einen Seite und dem Angstgefühl auf der anderen Seite?
Ja, Ängste haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht rational sind. Vor allem diese Angst, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, der generalisierten Angststörung oder auch die ganzen phobischen Störungen, die es gibt. Oder Menschen, die unter Agoraphobie leiden und sich nicht trauen, auf offene Plätze zu gehen, weil sie dann einen Angstanfall bekommen. Also Angst und Rationalität, das geht nur ganz begrenzt zusammen.
Sorge um Umwelt und Zukunft ist ja zunächst erstmal was Normales. Aber wo liegt denn aus Ihrer Sicht die Grenze, an der berechtigte Besorgnis in eine psychologische Belastung oder sogar Erkrankung umschlägt? Wie sieht das in der Praxis aus?
Das sieht in der Praxis so aus, dass die betroffene Person dann relevant eingeschränkt wird in ihrer bisherigen Lebensführung. Das heißt, sie wäre, um bei Jugendlichen zu bleiben, nicht mehr in der Lage, regelmäßig zur Schule zu gehen, weil sie zu Hause im Bett vielleicht liegt und grübelt, was kann alles passieren. Dass Hobbys vernachlässigt werden, dass soziale Kontakte vernachlässigt werden, dass man sich eben ganz fokussiert auf die eigene Angst und zurückzieht. In dem Fall, wo es wirklich eine Krankheitsqualität hat.
Man hört auch immer öfter, dass junge Menschen aus Angst vor der Zukunft auf Kinder verzichten oder ihre Lebensplanung ändern. Ist das aus Ihrer Sicht eine reale Entwicklung?
Ja, habe ich so meine Zweifel. So ein bisschen mag da dran sein. Auch dazu sollte man wissen, dass vor allem jüngere Frauen und besser Ausgebildete über einen höheren oder vergleichsweise höheren Level von Klimaangst sprechen. Und das überlagert sich natürlich mit grundsätzlichen Umweltbefürchtungen, was alles passieren kann jenseits jetzt des Klimawandels, Luftverschmutzung, um nur ein Stichwort zu nennen.
Gleichzeitig erleben viele Menschen eine starke moralische Aufladung der Debatte, während politische Akteure selbst oft nicht entsprechend handeln. Welche Wirkung hat denn diese wahrgenommene Doppelmoral auf das Vertrauen und die Psyche?
Ich glaube, das ist ein Faktor, warum letztendlich doch nicht so wirklich viele sich ganz ernsthafte Sorgen machen, weil ihnen ja auch täglich vorgeführt wird, eigentlich so richtig viel passieren tut nicht.
Glauben Sie auch, dass andere Konflikte, internationale Konflikte, auch das Thema Klima, Klimawandel abgelöst haben, dass das, wenn ich bei den Begrifflichkeiten der Jugend bleiben möchte, nicht mehr in, nicht mehr angesagt ist?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen stark, aber wir erleben ja doch eine Aneinanderreihung von anderen relevanten Problemen und Krisen und Konflikten. Ich glaube schon, dass dadurch der Gedanke an den Klimawandel und wie furchtbar das alles werden könnte, doch in den Hintergrund gedrängt wird bei vielen Menschen.
Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Angst gezielt genutzt wird, um etwa politische Maßnahmen wie die teure Energiewende durchzusetzen. Ist Angst aus Ihrer Sicht ein wirksames Steuerungsinstrument und welche Risiken birgt das eigentlich?
Ob es ein zuverlässiges Steuerungselement ist, wage ich zu bezweifeln, eben aufgrund der biologischen Tatsachen, dass nur ein Teil der Bevölkerung tatsächlich vulnerabel ist für die Ausbildung einer echten Angststörung. Also die schon erwähnte generalisierte Angststörung, die hängt eben sehr stark ab A, von einer genetischen Belastung, B, davon nicht ganz losgelöst, auch einem bestimmten Persönlichkeitstypus, also jemand, der ein erhöhtes Ausmaß an emotionaler Labilität hat. Dieser Personenkreis, der reagiert dann besonders intensiv auf solche Propaganda zum Beispiel, aber breite Bevölkerungsschichten wird das allenfalls kurzfristig stark beeindrucken.
Bei der Corona-Zeit war das ja etwas anders. Da haben wir ja eine doch sehr weit verbreitete Angst in der Bevölkerung gesehen, die durch Politik, durch Medien natürlich auch in eine gewisse Art und Weise befeuert wurde. Ist diese Zeit vergleichbar mit dem Klimawandel-Alarmismus oder sind das zwei ganz unterschiedliche Dinge?
Da würde ich sagen, das sind zwei doch ganz überwiegend unterschiedliche Problemlagen. Bei Corona war eine unmittelbare, wenn ich so sagen darf, Bedrohung gegeben, dass man sich heute, morgen, übermorgen anstecken kann und dann eventuell einen schweren Verlauf, wenn man Pech hat, sogar stirbt. Der Klimawandel ist ja etwas, was auf Jahrzehnte angelegt ist, wo man nicht, in der Regel jedenfalls nicht die Angst hat, dass man morgen aufwacht und es ist 20 Grad wärmer als normal. Und das ist eben auch die große Schwäche der Klimapropaganda, die einen langen, langen Zeithorizont haben und sich deshalb eigentlich auch nur bedingt eignen, um beständig Panik und Angst zu schüren. Weil dazwischen gibt es immer wieder entspannte Phasen, die sozusagen die Klimapropaganda denn stark relativieren.
Abschließend, Herr Professor Mainz, was würden Sie Betroffenen konkret raten? Wie kann man mit solchen Zukunftsängsten konstruktiv umgehen, ohne sie zu verdrängen, aber auch ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen?
Da gibt es kein Patentrezept, je nachdem, auf welchem Level die betroffene Person ist. Ist es sinnvoll und erfolgversprechend, mit ihr über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels zu sprechen? Vielleicht basiert das Wissen dieser Person nur auf dem, was der Gemeinschaftskundelehrer mal zum Besten gegeben hat. Oder kann man sie hinweisen auf den ganz langen Zeithorizont, wo wir doch mit unseren Möglichkeiten eigentlich alle Chancen haben, uns darauf gut einzurichten. Da muss man schauen, für welche Vorgehensweise so eine Person empfänglich ist.
Sagt der Diplompsychologe Professor Dr. Wolfgang Mainz und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das EU- und NATO-Land Bulgarien bekommt eine neue Regierung. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl ging das Bündnis von Rumen Radev als klarer Sieger hervor. Und das bereitet Brüssel einmal mehr Sorgen. Denn die Wahlallianz gilt als russlandfreundlich und könnte im neuen Parlament sogar die absolute Mehrheit erhalten. Wie sich Bulgarien nun politisch entwickeln wird und was all das für die Europäische Union bedeutet, das bespreche ich jetzt mit dem Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnoki. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kalnoki, eine russlandfreundliche Partei oder ein Bündnis ist in Bulgarien klar stärkste Kraft geworden. Ist das in erster Linie ein Protest gegen die politische Instabilität im Land oder auch ein außenpolitisches Signal in Richtung EU?
Auf jeden Fall ist es eine Reaktion auf die seit Jahren andauernde politische Instabilität. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Interimsregierungen wir hatten, 7, 8, wie oft gewählt wurde. Also ganz bestimmt gab es da eine Reaktion im Volk, dass wir jetzt endlich mal klare Verhältnisse wollen. Ob das jetzt eine russlandfreundliche Regierung ist, ich versuche mir gerade ins Bewusstsein zu rufen, wie oft das jetzt schon von irgendwelchen Regierungen, Parteien und Politikern gesagt wurde in Europa. Ziemlich viel. Jeder, der einem nicht gefällt, der scheint russlandfreundlich zu sein. Tatsächlich ist Rumen Radev aus der Sozialistischen Partei hervorgegangen. Die sind traditionell russlandfreundlicher. Aber ich glaube nicht, dass man einfach so rundheraus sagen kann, das ist jetzt Putins neuer Freund in Bulgarien.
Radev setzt ja vor allem auf einen Dialog mit Moskau und äußert sich auch kritisch zu den Sanktionen. Das erinnert ja ein bisschen an Ungarns bisherigen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Sind die beiden da aber überhaupt vergleichbar?
Also Orban ist auch kein Freund Moskaus in diesem Sinne. Er hat eine Vision entwickelt, die er für rational befand, dass man ja mit Russland gute Beziehungen haben muss. Russland wird auch nach dem Ukraine-Krieg weiterhin dort sein. Man muss mit ihnen gute Beziehungen haben. Bulgarien ist in besonderem Maße abhängig gewesen von russischer Energie. Ich glaube, also wenn ich mich recht entsinne, gab es eine heftige Krise, als man kein russisches Öl mehr bekommen durfte. Hier wird es also sicher um Fragen der Wirtschaft gehen, um billigere Energie. Da wird Radev sicher versuchen, eine etwas logischere Politik aufzubauen. Aber dennoch wird er sicher nicht aufhören, die traditionelle bulgarische EU-freundliche Politik weiterzuführen. Bulgarien hat sich immer in allen Fragen geeinigt mit der EU bzw. sich auf EU-Linie gestellt. Und das wird er im Großen und Ganzen meiner Meinung nach beibehalten. Aber in gewissen Bereichen wird er Konflikte mit der EU einfach auszutragen versuchen, statt auszuweichen.
Radev wird ja als die Galionsfigur hinter dem Bündnis, was jetzt bei den Parlamentswahlen als Sieger hervorgegangen ist, gesehen. Wofür steht er denn politisch im Land? Also heißt es auch, dass es einen Richtungswechsel in Bulgarien geben wird?
Da müssen wir abwarten. Ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Richtungswechsel geben wird. Er ist vor allen Dingen als Präsident schon eine Weile da gewesen, in einem Umfeld, in dem die Regierungen dauernd wechselten. Insofern dürften viele Bulgaren ihn einfach als etwas Stabiles betrachten und das hätten sie sehr gerne. Bulgarien hat ja jetzt den Euro eingeführt zum 1. Januar, noch unter der alten Regierung. Das ist relativ reibungslos verlaufen mit einem Inflationsschub vielleicht bei Dienstleistungen und im Bausektor, aber im Großen und Ganzen gut gelaufen und das setzt schon gewisse Rahmenbedingungen für Radevs Politik. Er wird sich schon in die EU mehr oder weniger integrieren.
Was bedeutet denn all das jetzt für die Europäische Union? Auch wenn wir schauen, dass in Ungarn die EU ja durchaus auf den Kontrahenten von Herrn Orban gesetzt hatte, der sich nun aber auch anscheinend etwas EU-kritischer positioniert. Herr Radev, ähnlich, aber Sie sagen ja, möglicherweise setzt er Streitigkeiten eher aus. Hat das überhaupt einen Einfluss auf die EU, auf die Einigkeit in der EU oder Business as usual?
Ich denke einfach, Orban, aber auch jetzt Peter Mojor und Radev können rechnen und russische Energie ist billiger als das, was die EU uns vorschreiben möchte. Ich glaube nicht, dass es hier um Ideologie geht. Hier geht es einfach nur um Zahlen und dahinter natürlich um das Wohlergehen des Volkes, der Bürger. In Bulgarien sind die Gelder niedrig, aber die Strompreise und die Ölpreise, Heizungspreise hoch.
Sagt der Journalist und Osteuropa-Experte Boris Kalnoki. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.
Thank you. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie natürlich auch noch einmal online auf kontrafunk.radio. Und hier noch ein kleiner Programmtipp für Sie. In unserem Kontrafunk-Journal Persönlich trifft meine Kollegin Susanne Gerlach heute die Journalistin und Autorin Gabriele Krone-Schmalz. Sie war einst ARD-Korrespondentin in Moskau und bei uns berichtet sie heute über Höhen und Tiefen in ihrem Leben sowie über die großen gesellschaftlichen Umbrüche unserer Zeit. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.